Der Predigtext für heute steht im Galater 2, die Verse 11 bis 21. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück, sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir in Christus gerechtfertigt werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Klingt erstmal sehr schwierig, ne? Wir versuchen uns mal die Situation vorzustellen. Da sind Juden und Nicht-Juden zusammen in einer Gruppe von Gläubigen. Die Juden haben ihre Traditionen noch im Hinterkopf aus ihrem alten Leben und sie versuchen, auf beiden Seiten dem noch gerecht zu werden. Sie haben Christus angenommen, ja, aber sie versuchen auch durch äußeres Einhalten von Ritualen einen frommen Schein zu wahren. Als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, naja, das war damals, was geht uns das heute an? Das sind ja Probleme, die uns heute nicht treffen. Wenn man ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, dann kann man auch in christlichen Kreisen Ähnliches beobachten. Es gibt Gemeinden, da laufen die Menschen wie uniformiert rum. Ich habe mal im Krankenhaus eine Frau getroffen, die kam als Patientin. Sie hatte einen Dutt, ein Tuch rüber, eine dunkle, hochgeschlossene Bluse, einen Rock, der ein bisschen enger als die Knie waren und dunkle Schuhe. Ich sage, guten Tag, Sie sind bestimmt Christ. Ich sage, strenge Brüdergemeinde? Sie sagt, nein, Mennoniten. Ich sage, aha, habe ich äußerlich erkannt. Es gibt Gemeinden, da dürfen Männer keine kurzen Hosen anziehen, auch nicht in der Freizeit. Es war viele Jahre verpönt, dass ein Christ einen Fernseher besitzt. Und man war ganz besonders fromm, wenn man keinen hatte. Und solchergleichen. Also es ist eine Sache, die nicht so weit weg ist. Und man kann sich auch selbst ein Stück Dinge antrainieren, von denen man denkt, wenn ich das so tue, dann stehe ich ganz gut da. Wenn du jeden Morgen deine Andacht hältst, egal ob du Lust hast oder nicht, wenn du schön den Zehnten gibst, wenn du, naja, ne, ihr wisst das sicherlich alles. Kann man damit irgendetwas verdienen? Ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Versteht mich nicht, ne? Also es ist gut, seine Andacht zu halten und so weiter. Das ist schon richtig und ein korrektes Auftreten ist auch richtig. Aber man verdient sich damit nichts. Und hier die Brüder haben um des scheinbaren äußeren Friedens willen Dinge eingehalten, um nicht anstößig zu werden, was ja an sich erstmal auch nicht so falsch ist. Aber der Paulus, der rückt ihnen die Köpfe zurecht und kommt ganz auf den Kern der Dinge und sagt ihnen, um was es eigentlich wirklich geht. Und da fängt ein ziemlich schmerzhafter Prozess an. Erstmal sagt er hier ganz klar und eindeutig, dass niemand aus Werken des Gesetzes oder was er sonst irgendwie tun kann, gerettet werden kann. Niemand, keiner. Römerbrief kann man nachlesen, ganz klar und eindeutig, niemand. Das wissen wir. Haben wir das wirklich verinnerlicht? Ich habe mal ein Buch gelesen, schon viele Jahre her, Joe Schulz, Laufen ohne Vordermann. Da ging es um Krankenhaus irgendwie, da wird die Farbe weiß beschrieben. Sie wird ganz stark umschrieben, strahlend weiß, wie von selber leuchtend, ohne jegliche Beimischung von irgendetwas. Und ich habe das so im Kopf mit dem Wort Heiligkeit Gottes in Verbindung gebracht. Keinerlei Beimischung von irgendetwas Schmutzigen, Hässlichen, Bösen, Unwahrhaftigen. Es ist schneeweiß, wirklich, wirklich weiß. Man kann in die Gegenwart Gottes nur in diesem Zustand kommen. Weiß, richtig weiß, heilig, geheiligt. Bin ich das? Nein. Das bin ich nicht. Von Natur aus bin ich das nicht. Ich hörte jetzt in einem Vortrag, warum sündigen wir eigentlich? Werde ich zum Sünder dadurch, dass ich sündige? Nein, ich sündige, weil ich ein Sünder bin. Ich werde so geboren. Adam zeugte Nachkommen nach seiner Art, steht im 1. Mose. Die ganze Schöpfung, die Menschheit ist in Sünde gefallen. Dass der Einzelne dafür nichts kann, spielt dabei keine Rolle. Ich habe das manchmal so, ich überprüfe, wenn du am Ende eines Tages abends so zur Ruhe kommst und du sitzt und lässt nochmal den Tag so Revue passieren, weiß? Nein. Es ist nicht weiß. Ich habe böse Wörter gesagt, noch viel schlimmere Sachen gedacht. Ich war egoistisch, alles. Jeden Tag bin ich. Ich bin nicht weiß. So diesen Ist-Zustand einmal in aller Klarheit feststellen, das tut weh. Und es wird heute in dieser Welt alles getan, um den Menschen davon abzulenken. In den Kirchen, in der modernen Psychologie, du bist toll, du bist schön, du bleibst so, wie du bist. All das wird uns heute verkauft. Auch in den Kirchen sind Prediger darauf aufgesprungen, auf diesen Zug und versuchen den Menschen, Gott liebt dich, wie du bist. Da ist ja auch ein Stück Wahrheit dran. Gott liebt uns so, wie wir sind. Aber das heißt nicht, dass die Sünde gut ist und dass wir so gerettet werden können. Also ich denke, wir haben erst gelesen, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, der Wochenspruch. Wir müssen erstmal an den Punkt kommen, dass wir uns selbst erkennen, im Licht Gottes. Selbst wenn man in diesem Leben als Mensch vielleicht nicht der Allerschlechteste ist, es ist nicht strahlend weiß. Und jetzt klabüstert Paulus das auseinander. Er sagt, ich bin mit Christus gestorben. Wenn du merkst, du kannst mit dem, wie du bist und was du tust und schon getan hast und du kannst das nicht selber bezahlen, du kannst damit nicht bestehen, dann häng dich an Jesus Christus. Wir müssen zum Glück nicht ans Kreuz gehen, aber wir hängen uns an den gekreuzigten Christus. Und der sündige Mensch, der Nils, der hier steht, der nimmt den Tod des Christus mit für sich in Anspruch. Ich sterbe mit ihm. weil ich nicht vor Gott bestehen kann. Und wir wissen ja alle, wie es weitergeht. Jesus ist wieder auferstanden. Jesus ist wieder auferstanden. Gott hat das Opfer seines Sohnes angenommen. Und das ist so umfassend, dass es für jeden Menschen reicht. Ich weiß, dass dieses Thema Selbstzerbruch und Selbsterkenntnis vollkommen unpopulär ist heutzutage. Das ist mir bewusst. Aber es ist des Pudels Kern. Und wenn wir darum herumleben, man kann auch Jesus Herr nennen. Ich habe da eine Textstelle rausgesucht. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das macht einem ein Stückchen Angst, ne? Wir können uns nur an Jesus hängen, seinen Tod für uns in Anspruch nehmen. Es helfen keine Konzepte, keine Strategien, keine Ausstellungen. Ich weiß, dass wir oft es auch gut meinen mit dem, was wir tun. Man versucht, Menschen einzuladen, im Grunde zu überreden und stellt dann fest, es klappt irgendwie nicht. Weil das, was wir, wenn wir es ehrlich sagen, was die Bibel sagt, ist für den Menschen dieser Welt völlig unreal. Völlig. Und das verstehe ich sogar. Also ich muss sagen, ich verstehe ja auch nicht alles, was die Bibel sagt. Ich habe da noch eine Textstelle. Wartet mal. Das ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Da sagt Paulus, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Unser natürlicher Verstand ist nicht immer das Letzte, um eine Sache einzuschätzen. Ich merke es an mir, dass auch mein Denken humanistisch verseucht ist durch Schulbildung, durch das, was wir täglich so erleben. Am Ende gibt es einen, der sagt, du kommst in mein Reich und du nicht. Das ist einer, das ist Gott. Und die Kriterien dafür legt er fest, nicht wir. Es ist nicht an uns, das zu sagen. Und ich habe auch immer Schiss vor einer Gruppendynamik, die es auch in christlichen Kreisen gibt. Wenn wir uns alle gegenseitig immer wieder versichern, wie toll wir sind, und du bist ja gerettet, hat das irgendetwas mit Gottes Entscheidung zu tun? Nein. Gruppendynamik ist eine ganz gefährliche Sache. Wir müssen unseren Verstand, so wie es hier steht, gefangen nehmen lassen im Gehorsam gegen Christus. Wir müssen, er ist das Eichmaß, wir müssen unser Denken immer wieder überprüfen. Man kann sich auch in dieser Welt einlullen lassen, auch in christlichen Kreisen. Ich hatte schon Bauchschmerzen heute Morgen, als ich über diese Predigt nachgedacht habe. Ich hatte richtig Bauchschmerzen, weil ich weiß, dass das ein ganz knallhartes Thema ist, das uns alle betrifft, auch mich. Wenn wir die Zeichen der Zeit richtig versuchen zu deuten, dann wissen wir, dass es dem Ende entgegengeht. Ich habe heute Morgen 10 Minuten lang die Todesannoncen angeguckt, im Blitz hier oder Kurier, wie das Ding heißt, am Wochenende. Es waren viele Menschen in meinem Alter dabei. Über die Hälfte war jünger als 60 irgendwie. Ich habe gedacht, plötzlich und unerwartet. Es ist uns allen bewusst, dass auch wir eines Tages, wenn Jesus nicht vorher kommt, gehen werden. Dann entscheidet nur, hängst du an Jesus? Was wir uns ausdenken, spielt keine Rolle. Wir haben jetzt angefangen, oder das machen wir schon eine Weile, dass wir beten, Herr Jesus, zeig uns, ob wir heute etwas tun oder sagen dürfen für dich. Was wir uns ausdenken, funktioniert oft nicht. Manchmal geht das sogar nach hinten los. Wenn wir meinen, wir können jemanden überreden, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Wenn das Herz, der Verstand nicht vorbereitet ist durch Gott, ist er gar nicht fähig, das aufzunehmen, was du ihm sagen möchtest, weil das an dem rationalen Verstand völlig vorbeigeht. Aber Gott schenkt Situationen, in denen wir dann gehorsam sein dürfen. Ich habe am Mittwoch schon erzählt, in der Bibelstunde waren ja nicht alle da. Ich war im Pflegeheim am Dienstag, glaube ich. Und da sprach eine ältere Dame, 96 Jahre, mich an und sagte, Sie haben doch schon mal so eine Andacht gemacht. Sie sind doch so etwas Ähnliches wie ein Pastor. Ich sage, na ja, nicht ganz. Ne? Dann sagt sie, ich denke, ich sterbe bald. Kommen Sie mich doch bitte mal besuchen. Das ist so ungewöhnlich, dass ich das den nächsten Tag, als ich Zeit gefunden habe, sofort gemacht habe. Die gehört schon seit fast 100 Jahren zur Kirche, diese Dame. Ich sage, wenn Sie sterben, wohin gehen Sie dann? Haben Sie Jesus Ihre Schuld bekannt? Nein, sagt sie, habe ich nicht. Ich sage, das ist das Allerentscheidendste, was man machen muss. Wir beten jetzt und sie bitten Jesus um Vergebung. Und das hat sie getan. Und sie, ich weiß nicht, ob sie jetzt bald stirbt oder nicht, aber sie hat Frieden gefunden. Da war das Herz aber vorbereitet. Das war kein Konzept von mir oder weil ich so toll bin oder so. Da hat Gott gewirkt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in MV, in einem Pflegeheim, auf einen wiedergeborenen Christen trifft, ist, wenn man das mathematisch ausdrücken will, ist fast null. Oder wir hatten jetzt eine Frau im Haftstation, ich sage natürlich keinen Namen, die hatte versucht, ihren Mann mit dem Hammer zu töten, warum auch immer. Und danach hat sie versucht, sich selber das Leben zu nehmen. Es hat zum Glück beides nicht geklappt. Der Mann lebt noch und sie lebt auch noch. Normalerweise kommt man an so einen Menschen nicht dran, dass man mit ihm reden könnte. Die Bewacherin stand draußen vor der Tür und hat geraucht. Und ich hatte von Hartmut noch so eine schöne Gideon-Bibel und dann habe ich mich angeschlichen. Und ich sage, darf ich mit der Frau mal sprechen? Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich damals Gehilfe von Pastor Gabriel war. Ne? Und dann sagt sie, na ja, musste ich mein Taschenmesser abgeben und dann durfte ich darin. Und die hat das angenommen. Und was draus wird, weiß ich nicht. Aber das sind Situationen, die Gott vorbereitet. Das machen wir nicht, weil wir uns was Buntes ausgedacht haben. Die guten Werke, in denen wir wandeln sollen, hat Gott vorbereitet. Und wir sollen darum bitten, dass er sie uns zeigt. Und dann aber auch gehorsam sein und nicht zu feige sein. Und wisst ihr, dass auch ich heute hier einen für mich großen Glaubensschritt mache? Ich habe diese Predigt nicht ausgearbeitet, wie ich das sonst viele Jahre gemacht habe. Ich habe mich sonst immer hingesetzt und habe das wirklich ausformuliert. Das war eine Fleißfrage. Vertrauen wir wirklich darauf, dass Gott wirkt? Ich sage jetzt mal, intellektuelles Gequatsche, auch wenn es noch so gut klingt, hilft niemandem. Das hilft keinem. Der Punkt ist hier Selbsterkenntnis, wer bin ich? In aller Klarheit und Schonungslosigkeit muss man sich das vor Augen führen. Wer bin ich? Bin ich gut genug? Muss sich jeder selber beantworten. Welches Konzept wähle ich, wenn ich mich erkannt habe? Hänge ich mich an Christus? Gebe ich mein Leben tatsächlich in den Tod? Nehme ich seine Auferstehungskraft für mich in Anspruch? Wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird leben. Wisst ihr, und wenn man gedanklich so weit ist, dann macht alles andere auch Sinn in der Bibel. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Niemand. Es ist egal, wer. Und wenn er sonst was im Leben angestellt hat und die größten Heldentaten vollbracht hat, es nützt nichts, es reicht nicht, es ist nicht strahlend weiß. Und dann, wir laufen ja nur jeden Tag durchs Krankenhaus und gucken uns die Menschen da so an und jeder hat so sein Konzept, das er fährt, ne? Der eine hat die Haare schön, der nächste fährt ein Auto, da kann man sich zwei Häuser für kaufen und was weiß ich alles. Und der eine zieht sich besonders toll an und der nächste redet geschwollen. Spielt alles keine Rolle. Ach, wie fleißig bin ich doch. Ach, wie toll bin ich. Was nützt es? Wir kommen an diesen Punkt der Selbsterkenntnis und an Jesus Christus nicht vorbei. Das Schöne ist, man hat ja manchmal, also mir ging das eine Zeit lang so, man hat ja Angst davor, eigentlich so diese Selbstaufgabe, man hat Angst davor, jetzt verlangt der vielleicht irgendwas von mir, was ich gar nicht machen will. Ich will kein Missionar in Afrika werden oder was weiß ich oder so, ne? Da hat man ja Schiss vor, gebe ich ja zu. Also wenn ich mir den Apostel Paulus angucke, ich bin nicht neidisch auf sein Leben oder Jeremia oder wie sie alle hießen, da bin ich gar nicht neidisch drauf. Ich denke wirklich, dass es das Klügste ist, wenn man sich mit dem, was man hat und kann, Gott zur Verfügung stellt und sagt, was soll ich damit machen? Du hast mich so gemacht, du hast mir das und das zur Verfügung gestellt, wie kann ich dir dienen? Und dann passieren wirklich Dinge, von denen man denkt, das gibt es doch gar nicht. Ich habe das Dieteln heute Morgen nochmal erzählt, das ist schon 5 Jahre her. Ich stehe am Presscontainer im Krankenhaus, da läuft ein älterer Herr vorbei. Guten Tag, guten Tag. Dann sagt er, wir haben gerade im Krankenzimmer darüber gesprochen, was passiert, wenn man stirbt. Ich sage, oh, da kann ich aber eine Antwort drauf geben. Das ist doch nicht normal. Das sind Situationen, die Gott schafft. Und dann staune ich auch immer darüber, dass er so einen Trottelkopf wie mich da benutzt. Ich habe das gar nicht verdient. Aber Gott arbeitet in seinem Reich mit Menschen, die es nicht verdient haben. Er hat es für uns verdient. Und diese Selbsterkenntnis, die einem zuerst einmal wehtut, wenn man weiß, es ist nicht weiß. Das tut ja erstmal weh, ne? Wenn man denkt, oh, das Bild, das ich von mir gezeichnet habe, das ist ja gar nicht so. Wenn man das für sich akzeptiert hat und erkannt hat, dass Christus dich so sehr liebt, dass er gerade für dich und für mich gestorben ist, dann entwickelst du Selbstwertgefühl ist das falsche Wort, du entwickelst ein Geliebtseinsbewusstsein durch Gott, das über Selbstwert hinausgeht. Denn Selbstwert ist vergänglich. Wenn du ein guter Handwerker bist und wirst alt und kannst nicht mehr, wo ist der Selbstwert weg? Wenn du als schöne Frau auf einmal alt wirst und bist gar nicht mehr so schön, ist der Selbstwert dann weg? Wenn du Dinge vergisst im Älterwerden, ist der Selbstwert dann weg? Das Geliebtsein durch Christus, das bleibt. Das hat er uns geschenkt. Wir sprachen erst über den nächsten Gemeindeausflug und dann dachten wir auch an das, was gewesen ist mit den Wesenszügen Gottes, was wir letztes Jahr hatten da in Salin mit Meinolf. Gott ist die Liebe. Die müssen wir uns nicht verdienen. Das können wir gar nicht. Wir meinen immer, wir müssen irgendwas dazu tun, aber ich muss doch irgendwas, ne? Nein, müssen wir nicht. Das können wir gar nicht. Wir dürfen es einfach annehmen, uns geliebt wissen, er rettet uns. Und wenn er uns zwischendurch mal einen Auftrag erteilt, dann dürfen wir gerne, sollen wir gehorsam sein, natürlich. Weil wir haben einen Wissensschatz, einen Glaubensschatz im Herzen, was wir allen anderen Menschen ja auch wünschen. Das geht über Selbstwert weit hinaus. Und das kann die moderne Psychologie nicht leisten. Das geht weit darüber hinaus. Ich möchte euch ermutigen, diese Gedanken nochmal zu bewegen. Wer bin ich? Und bin ich bereit, mit Christus zu sterben, um dann mit ihm zu leben? Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen, wird es erhalten, sagt Jesus. Amen.